Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 26. Juli. Die Lage in Jerusalem spitzt sich immer mehr zu. Am Samstag ging's um eine Verschwörung. Man will Paulus töten. Gut, wenn man Familie hat. So entgeht Paulus dem Anschlag. Der Kommandant Claudius Lysias schickt ihn in einer Nacht- und Nebelaktion zum Prokurator Felix nach Caesarea. Dort soll ihm der Prozess gemacht werden, wenn seine Ankläger aus Jerusalem da sind. Und sie kommen. Apostelgeschichte 24, 1 bis 27. Ein längerer Text. Basisbibel. 5 Tage später kam der Hohepriester Hananias nach Caesarea. Einige Ratsälteste und ein Anwalt, ein gewisser Tertullus, begleiteten ihn. Sie erhoben Anklage gegen Paulus bei Felix, dem römischen Statthalter. Nachdem man Paulus gerufen hatte, begann Tertullus mit seiner Anklagerede. Verehrter Felix, dein Verdienst ist es, dass wir schon so lange in Frieden leben. Und deiner Umsicht verdanken wir wichtige Neuerungen für dieses Volk. Das erkennen wir immer und überall in tiefster Dankbarkeit an. Doch um dich nicht unnötig aufzuhalten, bitte ich dich, schenke uns kurz deine wohlwollende Aufmerksamkeit. Wir haben festgestellt, dieser Mann ist gefährlich wie die Pest. Als Anführer der Nazoräer-Sekte stiftet er Unruhe unter allen Juden auf der ganzen Welt. Er hat sogar versucht, den Tempel zu entweihen. Dabei haben wir ihn festgenommen. Wenn du ihn selbst verhörst, wirst du verstehen, warum wir ihn anklagen. Die Juden unterstützten Tertullus und erklärten, genau so verhält es sich. Ja, ist schon eine klasse Rede. Erstmal ein bisschen Honig ums Maul schmieren und dann echt zur Sache kommen. Und die Anklagevertretung erscheint schon nach 5 Tagen mit Anwalt. Das ist ziemlich flott und zeigt die Dringlichkeit. Auch der hohe Priester kommt persönlich, das hat Gewicht. Tertullus, dieser Rechtsanwalt, ist kein Jude. Er hat einen nicht-jüdischen Namen. Aber als Rechtsanwalt kennt er sich aus in Jura und Rhetorik. Das haben wir gemerkt. Mit dem Vortragen der Anklage beginnt das Gerichtsverfahren ganz offiziell und ordentlich. Was wird Paulus im Kern vorgeworfen? Er soll ein Anführer der Nazoräer-Sekte sein. Und als solcher stiftet er unter allen Juden auf der ganzen Welt Unruhe, Tumult, Rebellion. Und das wirkt, so vergleicht der Anwalt es, wie eine Seuche, die Pest. Naja, ein höchst dramatisches und emotionales Argument. Sachlicher, aber nicht weniger bedrohlich klingt der Vorwurf, Paulus habe versucht, den Tempel zu entweihen. Und dabei hat man ihn erwischt und festgenommen. Ja, der erste Punkt der Anklage ist politischer Natur. Unruhestiftung ist sowas wie Rebellion. Rebellion gegen das römische Imperium. Darauf steht die Todesstrafe. Der zweite Punkt klingt konkreter und ist es natürlich auch. Tempelschändung. Das ist nicht weniger politisch, denn Rom war nach der Eroberung Jerusalems die Schutzmacht auch des Tempels. Auf Tempelschändung steht auch Todesstrafe. Also Tertullus geht ganz selbstbewusst darauf zu und davon aus, dass Felix das alles selbst erkennt, wenn er den Angeklagten verhört. Der fordert jetzt erst einmal den Angeklagten Paulus zur Stellungnahme auf. Der römische Statthalter forderte Paulus mit einem Zeichen zum Reden auf und Paulus erwiderte: Ich weiß, dass du seit vielen Jahren als Richter über dieses Volk eingesetzt bist. Deshalb gehe ich voller Zuversicht an meine Verteidigung. Ich bin erst vor 12 Tagen nach Jerusalem gekommen, um im Tempel zu beten. Das kannst du leicht überprüfen. Niemand hat mich dort Streitgespräche führen sehen oder beobachtet, dass ich einen Aufstand angezettelt hätte. Weder im Tempel, noch in den Synagogen, noch irgendwo sonst in der Stadt. Für nichts von dem, was mir hier vorgeworfen wird, können sie dir Beweise vorlegen. Das allerdings gebe ich vor dir offen zu. Ich diene dem Gott unserer Vorfahren so, wie es dem neuen Weg entspricht. Sie bezeichnen ihn als Sekte, aber ich glaube an alles, was im Gesetz und bei den Propheten steht. Und ich setze die gleiche Hoffnung auf Gott wie diese Leute hier. Die Hoffnung, dass die Toten auferstehen werden, sowohl die Gerechten als auch die Frevler. Aus diesem Grund bemühe auch ich mich, immer ein reines Gewissen zu haben, vor Gott und vor den Menschen. Nach vielen Jahren bin ich wieder nach Jerusalem zurückgekehrt. Ich hatte Geldspenden für mein Volk dabei und wollte Gott Opfer darbringen. Dabei hat man mich im Tempel gesehen. Die vorgeschriebene Reinigung hatte ich bereits vollzogen. Weder war ich von einer Menschenmenge umringt, noch in einen Tumult verwickelt. Bei den Leuten, die mich gesehen hatten, handelt es sich um Juden aus der Provinz Asia. Sie sollten eigentlich jetzt vor dir stehen und Anklage erheben, wenn sie mir etwas vorzuwerfen haben. Du kannst aber auch diese Männer hier fragen, welches Vergehen haben sie denn festgestellt, als ich vor dem jüdischen Rat verhört wurde? Es kann sich höchstens um einen einzigen Satz handeln. Damals, als ich vor ihnen stand, habe ich ausgerufen, ich stehe vor eurem Gericht, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Also auch eine klasse Retour vom Paulus. Rhetorisch, inhaltlich, sachlich, alles super. Also Paulus ist kein Unruhestifter, kein Rebell. Er dient Adonai, dem Gott Israels, gemäß dem neuen Weg. Und natürlich glaubt Paulus als Jude an den Gott Israels. Aber sein Gottesdienst, seine Glaubenspraxis, die folgt nicht mehr dem alten Weg, sondern dem neuen, nämlich dem Jesusweg. Das hat er ziemlich klasse formuliert. Das zieht mich an. Die Basisbibel fügt an dieser Stelle das Adjektiv neu ein, um den Weg, also die christliche Lehre, gegenüber dem bisherigen Weg besser zu unterscheiden. Der Weg, das ist eine Selbstbezeichnung. Eine sehr treffende, wie ich finde. Von außen spricht man von der Nazoräerpartei oder Sekte. Und Sekten haben Sonderlehren. Das wird auch dem Weg vorgeworfen. Und darauf reagiert Paulus mit dem Verweis auf die heiligen Schriften, die sie anerkennen. Für ihn ist das die Tora und die Propheten. Das ist Wort Gottes. Wobei hier Tora und Propheten als Sammelbezeichnung stehen und auch die Schriften vielleicht umschließen können, besonders die Psalmen. Das ist aber gar keine Sonderlehre, sondern das ist die Grundlage, mit der man eine biblische Grundlage hat für den Glauben an die Auferweckung der Toten. Ja, und dann geht er nebenbei auch noch auf die Sache mit der Kollekte ein. Er hatte sie tatsächlich dabei, natürlich. Und ganz nebenbei merken wir, was für ein exzellenter Schriftsteller unser Lukas ist. Er erwähnt nicht alles, was er weiß, sondern überliefert uns das, was seinen Zielen eben auch dient, an dieser Stelle. Paulus seinerseits erwähnt das Gelübde und lässt die Juden, die ihn im Tempel angegriffen haben, auch nicht unerwähnt. Denn sie waren es ja, die für den Tumult verantwortlich waren. Das Einzige, was man ihm wirklich vorwerfen kann, ist sein Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Machen wir uns das bewusst. Der Glaube an einen Gekreuzigten, der wirkte auf Juden und Nichtjuden schon ziemlich peinlich. Der Glaube an einen Auferweckten, das war dagegen einfach grotesk. Das sprengt ja alles. Genau. Wie kam Paulus zu diesem Glauben? Der auferweckte Jesus wirkte selbst. Und wie bin ich zum Glauben gekommen? Weil auch ich Jesus erlebt habe. Wir kommen bis heute dadurch zum Glauben, indem uns etwas widerfährt. Etwas? Jemand. Jesus meldet sich, funkt dazwischen. So kommen wir zu dem Bekenntnis, wir glauben an den auferweckten Jesus. Er lebt. Weiter im Text. Felix wusste über den neuen Weg sehr gut Bescheid. Er vertagte die Verhandlung mit den Worten, ich werde euren Fall entscheiden, sobald Kommandant Lysias da ist. Er befahl dem zuständigen Hauptmann Paulus weiter in Gewahrsam zu halten, aber die Haft zu erleichtern. Keiner von seinen Freunden sollte daran gehindert werden, für ihn zu sorgen. Einige Tage später kam Felix zusammen mit seiner Frau Drusilla, die Jüdin war. Er ließ Paulus herbeibringen. Dann hörte er sich an, was Paulus über den Glauben an Jesus Christus sagte. Paulus sprach zuletzt auch über Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das bevorstehende Gericht. Da erschrak Felix und sagte, »Für heute kannst du gehen. Wenn ich Zeit habe, lasse ich dich wiederholen.« Gleichzeitig hoffte er, von Paulus Geld zu bekommen. Deshalb ließ er ihn noch öfter zu sich bringen und unterhielt sich mit ihm. 2 Jahre später wurde Felix durch Portius Festus abgelöst. Felix wollte den Juden noch einen Gefallen erweisen. Deshalb sorgte er dafür, dass Paulus weiterhin im Gefängnis blieb. Der Statthalter der römischen Provinz Judäa, der Felix, der kennt sich mit dem Weg aus, also mit der Glaubensrichtung der Jesus-Schüler. Woher? Ja, wahrscheinlich liegt das an seiner jüdischen Frau Drusilla. Die beiden gönnen sich von Zeit zu Zeit private Lehrstunden beim Apostel über den Glauben an Christus Jesus. Die Themen, die da gestriffen werden, Gerechtigkeit, Enthaltsamkeit und das bevorstehende Gericht. Ja, Gerechtigkeit, ein großes Thema. Dazu gehört auch die Glaubensgerechtigkeit. Gott spricht uns gerecht durch den Glauben an Jesus, aufgrund von Jesu Kreuzigung und Auferweckung. Die Gerechtigkeit und damit der Zugang zu Gott eröffnet sich dem Glaubenden durch den gekreuzigten und auferweckten Jesus, ganz unabhängig von nationaler oder religiöser Herkunft. Gerechtigkeit meint aber auch Gemeinschaftssinn und bezieht sich so auf unseren Lebensstil. Und natürlich zielen unsere Taten auf dementsprechende Folgen. Und damit ist man beim Stichwort Gericht. Ganz wichtig, na klar, unsere Taten haben Folgen. Gerechtigkeit und Gericht gehören zusammen. Ja, und da wird es dem Statthalter dann doch zu viel. Er bekommt kalte Füße und flüchtet sich in dringende Amtsgeschäfte. Und ich frage mich, wann nehmen wir uns die Zeit, um über diese Themen nachzudenken? Auch wir kennen die Flucht in den Alltag, oder? Ach ja, und da ist ja auch noch die Sache mit der Kollekte. Die wirkt irgendwie auch weiter. Felix hofft auf Bestechungsgelder. Das ging 2 Jahre so. Dann wird der Felix abgesetzt, wohl weil sein Bruder bei Kaiser Nero in Ungnade gefallen war. Tja, so etwas betrifft dann schnell die ganze Familie. Was macht er? Zum Schluss noch etwas für seinen guten Ruf bei den Juden. Er behält den Paulus weiter in leichter Haft. Ein Geschenk für den Nachfolger. Was bleibt hängen? Naja, in der Auferweckung von Jesus erfüllt sich die jüdische Hoffnung. So sieht der Paulus das. Und das sehe ich auch so. Aber so kommt es langfristig zur Trennung zwischen dem Juden Paulus und dem Judentum. Weil der Paulus so dem Weg folgt, dem Neuen. Dem Gott, der Jesus auferweckt hat. So bekennt sich Paulus mit den heidenchristlichen Gemeinden zusammen zum Glauben an den, der Jesus, unseren Herrn von den Toten, auferweckt hat. Und das ist auch unser Glaubensbekenntnis. Ja, an diesen Gott glauben wir. Leben wir diesen Glauben offensiv, einladend, bodenständig, mutig und fröhlich. Denn Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, können wir ihn erleben. So bin ich zum Glauben gekommen. Und das kann man auch verallgemeinern. Man kommt so zum Glauben, weil einem etwas widerfährt. Etwas? Jemand. Jesus meldet sich. Er funkt dazwischen. Auch heute. Shalom.